Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Kate Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Als Generation Corona haben wir das Gefühl, von Schule und Politik im Stich gelassen zu werden. Das steht seit heute nachzulesen in einem neuen Buch, über das wir gleich mit dem Autor Dario Schramm sprechen. Außerdem berichten wir, warum Lehrerinnen und Lehrer den Beruf wechseln, aus dem Schuldienst definitiv ausscheiden. Und in unserem internationalen Blick geht's heute nach Myanmar und Polen. Wie kann der Schulbetrieb in der Pandemie möglichst gesund und gehaltvoll gestaltet werden? Diese Frage zählt wohl seit Ausbruch von Corona vor gut 2 Jahren zu den meistgestellten, auch hier bei uns in der Sendung. Und Maßnahmen an den Schulen und für die Schulen sind Tagesthemen, oft allerdings auch Anlass für Kritik. Dario Schramm spricht von einer ganzen Generation Corona, die von Schule und Politik im Stich gelassen wird, und hat dazu jetzt ein Buch veröffentlicht. Es heißt Die Vernachlässigten. Guten Tag, Herr Schramm.
Hallo.
Sie waren bis letzten Herbst Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und haben das Pandemiegeschehen sozusagen von mehreren Seiten erlebt, einmal als Abiturient und dann auch als Schülervertreter. Wo genau fühlen Sie sich denn im Stich gelassen und von wem?
Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren in der Pandemie, und das ist eigentlich schon erschreckend, wenn wir wirklich von Jahren mittlerweile sprechen müssen, also das dritte Pandemiejahr beginnt ja jetzt gerade, einfach gesehen haben, dass wir sehr, sehr viele Versprechungen gehört haben. Die Politik hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, Kinder und Jugendliche als sozusagen als wichtigstes sozusagen Ebene anzusehen. Und wir haben eben sehr wenig Taten folgen können und Folgen sehen können. Und das ist eigentlich das, was ich auch kritisiere, dass ich sage, wir haben sehr, sehr viel gehört, sehr viele schöne Sprüche aus der Politik eben vernehmen können, aber die Umsetzung, da war ja dann sehr wenig zu erkennen.
Vor allen Dingen ist das Stichwort Digitalisierung bei Ihnen ein großes. Also zum Beispiel gibt es eine ganz eigentlich witzige Szene, die Sie da beschreiben, zwischen Ihrem Bruder und Ihnen, die sich ums WLAN zu Hause streiten und Sie sagen, mach bitte das WLAN aus, ich habe gerade Leistungskurs. Ausstattung ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Wenn Sie sagen, wir müssen Bildungspolitik neu gestalten, wir müssen Schule zukunftsfähiger machen.
Genau, die Frage der Zukunft ist natürlich gerade natürlich im digitalen Bereich zu sehen, aber auch in vielen anderen Dingen. Also wir haben überall einen enormen Mangel an Fachkräften. Ich glaube, das begegnet uns überall, dass im Wirtschaftsbereich, aber auch in vielen anderen Bereichen eben die Arbeitgeber sagen, wir brauchen Fachkräfte. Und wir sind aber trotzdem in der Schule, gerade wenn es um Digitalisierung geht, hinken wir immens hinterher. Und man hat den Eindruck, überall in Deutschland werden wir digitaler und die Schule ist so eine eiserne Festung, die das nicht über ihre Mauern kommen lässt. Und es ist tatsächlich so, und das war ja auch im Homeschooling, deswegen auch die Szene ganz lustig mit meinem Bruder, dass einfach auch zu Hause, selbst wenn man den Anschluss hat vom Internet, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wir immer noch sehr, sehr hinterherhängen und man tatsächlich den Eindruck hat, dass wir ja in der Zeit vor einiger Zeit stehen geblieben sind.
Was sind andere Punkte, wo Sie sagen, da müssen wir einen Neuanfang haben eigentlich?
Ja, wir reden ja viel über Digitalisierung und was mir aber immer auffällt, ist, dass wir vergessen, dass Digitalisierung eben nicht nur ist die Ausstattung mit Endgeräten. Also viele haben ja Digitalisierung auch gerade in den Zeiten von der Pandemie so verstanden, wir geben jedem Schüler am Ende ein Tablet in die Hand und wir sind sozusagen damit sehr digital. Dass wir aber in Schulen sind, die seit Jahrzehnten auch von der Ausstattung grundsätzlich hier, auch von dem Aufbau einfach in sehr maroden Zuständen sind. Also es gibt viele Dinge, die zum Beispiel, ich habe das erlebt an meiner eigenen Schule, da konnten Whiteboards nicht angebracht werden, weil der Stromkreislauf zusammenbrechen würde. Das ist eine super lustige Geschichte und man kann darüber schmunzeln, aber wir müssen uns einfach vorstellen, wir leben im Jahr 2022 und in den Orten entsteht sozusagen die neue Generation, die irgendwann sozusagen die Zukunft sein wird. Und das sind einfach marode Zustände. Und deswegen glaube ich, dass wir den Ort Schule, also auch von dem Gebäude her, einfach neu denken müssen, einladender werden müssen. Weil die Realität ist natürlich, dass die allermeisten SchülerInnen nicht in die Schule kommen, weil sie sich dort wohlfühlen, sondern einfach, weil sie müssen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Ziel, was wir uns setzen sollten, einen Ort des Lebens und des Lernens zu schaffen, wo jeder wirklich sich wohlfühlt und gerne miteinander lernt.
Sie haben in Ihrem Buch auch, wenn Sie in die Zukunft von Schule schauen, durchaus den Punkt lebensnäher zu unterrichten eingefügt. Das heißt, Sie wollen eigentlich auch ein anderes Lern- und Lehrverständnis haben. Also Sie haben es zum Beispiel am Beispiel des Bio-Unterrichtes aufgezeigt, wo Sie sagen, da haben wir gar nichts über Corona gehört. Wie sieht für Sie denn dann modernes, lebensnahes Unterrichten aus?
glaube, wirklich die Frage des Lernens und was wollen wir, was ist eigentlich wichtig, was wollen wir jungen Menschen mitgeben, das ist eine ganz immense und die können wir auch nicht immer nur an kleinen Stellschrauben angehen. Also auch an Lehrplänen wurde ja ein ganz, ganz bisschen geschraubt, aber eben nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, mal der große Rutsch, wie Sie das angesprochen haben. Ich hätte mir im Bio erwartet, gerade als es dann losging mit den ersten auch Querdenkerbewegungen, als es dann darum ging, dass man über Impfungen sehr, sehr viel auch, ja, muss man ganz klar sagen, Schwachsinn gelesen hat, hätte ich mir erwartet, dass im Biounterricht, je nach Altersstufe natürlich angepasst, darüber redet, was ist eigentlich ein Impfstoff? Ist das wirklich gefährlich oder ist das nicht gefährlich? Das wäre für mich eine ganz anbrachte Situation gewesen. Und ich glaube, das vielleicht noch als letzten Satz dazu, dass wir uns auch ganz klar über solche Dinge wie, was ist eigentlich eine Krankenversicherung? Wie muss ich mir Gedanken machen über, wenn ich Steuern irgendwie zahle und einen Job habe, wenn ich in ein Studium gehe oder eine Ausbildung habe? Also solche lebensnahen Fragen, die viele sozusagen sich stellen, wenn sie die Schule mit einem Abschluss verlassen, das sind alles Dinge, die wir deutlich mehr in den Mittelpunkt rücken müssen.
Und das ist ja von Schülerseite auch immer wieder eingefordert worden. Wie kann das denn angegangen werden? Was ist Ihr Vorschlag?
Ich glaube, und da kommen wir wirklich wieder zurück zu dieser Autonomität der Schulen, dass wir den Schulen mehr Freiraum geben müssen. Natürlich ist es banal und auch falsch zu sagen, die Schule ist jetzt total auf sich alleine gestellt und soll für sich selbst entscheiden, was sie unterrichtet, was sie sagt. Aber tatsächlich zu sagen, wir müssen mal einen Lehrplan so offener gestalten, dass wenn der Lehrer merkt, die Klasse hat jetzt ein super Interesse, zum Beispiel im Bio, im Bereich DNA nochmal tiefer in ein Thema reinzugehen, als das vielleicht irgendwie benötigt ist, dass der Lehrer nicht, und das habe ich oft in meiner Schulzeit erlebt, gesagt hat, ich habe da total spannende Sachen oder wir können uns da mal was Spannendes zu anschauen, aber wir schaffen das einfach aufgrund der Zeit nicht, weil wir eben in dem Stoff weiterkommen müssen. Und ich glaube, dass wir dort besser werden müssen, dass einfach für solche Dinge, die dann nicht in dem Lehrplan festgeschrieben sind, einfach auch Zeit ist, weil das am Ende natürlich die Sachen sind, die den Schülern auch Spaß machen, weil die aus eigenem Interesse entstehen.
Sie studieren jetzt in Frankfurt an der Oder Recht und Politik, also auch der Studienbeginn in der Pandemie. Ist das die Fortsetzung der Vernachlässigung beim Lernen oder läuft es für Sie jetzt besser?
Man muss da feststellen, dass ich jetzt seit Ende November wieder auch in der Uni ein Déjà-vu erlebe. Ich bin komplett wieder online, habe also keinen wirklichen Kontakt zu Kommilitonen, bin an einer kleinen Uni ja in Frankfurt an der Oder. Und es ist tatsächlich ein roter Faden, der sich jetzt leider irgendwie auch ins Studium durchzieht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch über die Studenten redet, weil man einfach das einfach am Ende irgendwie auch nicht vergessen darf. Und man muss das schon erkennen, dass Bildung und die gesamte junge Generation, also von Kita bis hin zum Studium, die tragen schon ein sehr, sehr großes Päckchen aktuell mit sich rum. Und das ist für mich auch immer wichtig, dass man nicht den Eindruck gewinnt, wenn wir dann hoffentlich bald immer ein Ende der Pandemie kommen, dass man dann denkt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gut, sondern, und das ist ganz wichtig, wir dann auch eben schauen, wie können wir das aufarbeiten, weil das ist, wie gesagt, wirklich ein großer Packen, der da von einzelnen Menschen mitgetragen wird.
Dario Schramm war das in Campus und Karriere in seinem Buch Die Vernachlässigten, hat er beschrieben, wie sich die Generation Corona von Schule und Politik im Stich gelassen fühlt. Und er hat auch Vorschläge für ein besseres Vorgehen geliefert. Dankeschön für das Gespräch, Herr Schramm.
Ich danke Ihnen.
Das Buch ist übrigens bei Drömer erschienen und kostet 14 Euro. Ermüdungserscheinungen, Erschöpfungen, Nerven, die vielleicht mal blanker liegen als sonst vielleicht im Berufsalltag, im Job, macht sich die Pandemie mit all ihren Herausforderungen schon bemerkbar, muss man ja sagen. Das kennen viele Bereiche. Erst gestern haben wir hier berichtet, wie es um die Gesundheit bei Lehrkräften steht. Und so manch eine oder einer kehrt dem Schulbetrieb nun sogar ganz den Rücken. Viele von ihnen waren so hoffnungsvoll in den Beruf gestartet wie dieser Abiturient hier.
Und für mich ist halt dieser Gedanke dahinter, als Lehrer der Gesellschaft weiterzuhelfen. Okay, so kann ich der Gesellschaft was wiedergeben, was sie mir gibt.
Merlin Thiel geht seit 13 Jahren in Gelsenkirchen in die Schule und macht jetzt Abi. Diese Zeit unter der Obhut toller Lehrerinnen und Lehrer hat ihn so motiviert, dass er nun selbst diesen Beruf ergreifen möchte.
Boah, der Lehrer, der hat mich so stark beeinflusst in meinem Leben. Der hat mir Sachen auf dem Lebensweg mitgegeben, die ich bis heute noch verfolge. Und wenn man sowas erlebt, das ist eigentlich so ein einschneidender Moment im eigenen Leben, finde ich, dass es einen einfach beeindruckt.
Auch der 43 Jahre alte Gymnasiallehrer Patrick Brauweiler ist in jungen Jahren mit viel Willen zur Veränderung in den Lehrerberuf gestartet. Doch davon ist nicht viel übrig.
Ich bin frustriert, ja. Aber bis das von oben nach unten so durchgesickert ist und bis sich diese Entwicklung vollzogen hat, vergehen jetzt, optimistisch gesprochen, 10, 15, 20 Jahre. Ja, dann bin ich in Pension.
Im letzten Jahr hat der Kölner aufgegeben. Er arbeitet jetzt als Berater in der freien Wirtschaft. Er hatte sich eingeengt gefühlt in einem lähmenden System aus Vorschriften. Für kreative Lehre war in seinen Fächern Englisch, Französisch und praktische Philosophie zu wenig Platz. Es sei zu viel darum gegangen, Schüler zu bewerten, statt zu unterrichten.
Man verbringt ja ganze Wochenenden, ganze Nächte damit zu korrigieren, gerade wenn man wie ich zwei Hauptfächer hat. Da ist so viel Energie draufgegangen auf dieses Testen und Bewerten und Prüfen, dass ich dachte, lernen wir auch noch oder gestalten wir auch noch oder probieren wir auch mal Dinge aus oder geht es die ganze Zeit nur um Verwalten von Leistungen?
Über Jahre hat er versucht, daran etwas zu ändern, hat sich dafür mit anderen vernetzt, zum Beispiel im Twitter-Lehrerzimmer. Im Beamtenapparat fand er aber nie jemanden, der sich seiner Ideen angenommen hätte.
Dass ich nie das Gefühl hatte, ich kann hier konstruktiv Dinge, die für mich schwierig sind oder die ich gerne verändern möchte, ansprechen, weil ich habe ja gar keinen Ansprechpartner, dem ich das sagen könnte, der daran etwas ändern könnte. Ich konnte als allerletztes an diesen Dingen was ändern.
Immer mehr Lehrer und Lehrerinnen verlassen ihren sicheren Beamtenjob vorzeitig, bestätigt Isabel Probst. Sie hat in St. Augustin bei Bonn eine Beratungsfirma für Aussteiger gegründet. Allein zu ihrem Beratungstermin in der letzten Woche hatten sich 80 Interessenten angemeldet.
Trotz Beamtenstatus werden sich viele darüber irgendwann klar, dass Sicherheit nicht alles ist. Und ihnen fehlt oftmals Erfüllung, das Management zwischen Gesundheit, Work-Life-Balance und inhaltlicher Sinnstiftung.
Probst ist selbst vor Jahren aus dem Schuldienst ausgestiegen und unterstützt seitdem andere.
Das Schulsystem ist so stark von Mangel geprägt und von mangelhafter Personalwirtschaft und mangelhaften Ressourcen sind die Vorgaben ein extrem enges Korsett. Es ist so viel von oben aufdiktiert, dass im Grunde man sich nur im Wendekreis eines Bierdeckels bewegen kann mit seiner pädagogischen Freiheit. Und das reicht vielen Lehrkräften eben nicht.
Wie viele der Unzufriedenen den Schuldienst verlassen, zählt bislang niemand. Weder auf Länder- noch auf Bundesebene. Probst weiß aus ihrer Beratungspraxis, dass sich die Lage zunehmend verschärft.
Gerade in der aktuellen Corona-Situation hat sich der Leidensdruck von Lehrkräften wahnsinnig verstärkt. Und es zeigt sich, dass der Arbeitsalltag und auch der Lernalltag in der Schule von einem ständigen Ausnahmezustand geprägt ist. Und das schlägt sich natürlich auch massiv auf die Lebens- und Arbeitszufriedenheit von Lehrkräften nieder.
Aufgehalten hat Aussteiger Patrick Brauweiler niemand. Zwei Wochen nachdem er die Entlassung aus dem Dienst beantragt hatte, erhielt er einen Brief, in dem stand, dass er es sich noch einmal überlegen könnte. Doch da war sein innerer Abschied vom Lehrerberuf bereits abgeschlossen.
Kai Rüßberg war das über Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Beruf wechseln, weil sie sagen, dass der Schulbetrieb einfach nicht mehr das Richtige für sie ist, keine Erfüllung bringt. Und damit gehen natürlich auch so dringend gesuchte Fachkräfte verloren. Schuldeutschland leidet ja sowieso seit Jahren an Personalmangel. Wie genau sich der gerade darstellt und was die Bundesländer tun, um Perspektiven zu schaffen, den Mangel in den Griff zu bekommen, die Lehrerlücke, das ist heute Abend das Thema in der Sendung Hintergrund hier im Deutschlandfunk ab 18.40 Uhr. Die Schulen sind geschlossen, die Universitäten alle zu, seit vor einem Jahr die Militärs in Myanmar mit einem Putsch die Macht übernommen haben, hat sich auch im Bildungsbereich der Alltag schlagartig verändert.
Campus und Karriere, international.
Und wer es sich leisten kann, der hat das südostasiatische Land verlassen, studiert im Ausland. Andere aber versuchen, in der Heimat irgendwie zurechtzukommen. Felix Lill hat mit Studierenden über ihre Situation gesprochen und gefragt, wie sie die Ereignisse verarbeiten.
Viele Menschen waren schockiert, wütend und haben geweint. Ich auch. including me personally.
Sagt Valerie, wenn sie sich an den 1. Februar 2021 erinnert. Es war der Tag des Militärputsches in ihrem Heimatland Myanmar.
Well, we were very optimistic about the country.
Bis dahin waren wir noch alle optimistisch, was die Entwicklung in unserem Land anging. Bildung, Wohlstand, sogar Sicherheit hatten sich über die letzten Jahre verbessert. Die Demokratisierung hat unserem Land gut getan. Viele hatten nicht geglaubt, dass wir nochmal in die alte Zeit einer Militärdiktatur zurückfallen würden. Heute weiß es die junge Frau aus der Stadt Mandalay besser. Inmitten wiederholter Streiks und Vergeltungsaktionen des Militärs ist das einstige Alltagsleben verloren gegangen. In Myanmar, wo rund die Hälfte der 24 Millionen Einwohner jünger als 24 Jahre ist, spürt man dies besonders im Bildungssektor. Seit Beginn der Pandemie bleiben Schulen und Universitäten geschlossen. Valerie, die in Wahrheit anders heißt, hatte Glück im Unglück. Sie studiert jetzt im japanischen Kyoto. Ich dachte, alle meine Pläne waren zerschmettert. Aber zum Glück blieb mein Stipendium einer ausländischen Institution gültig. Ende letzten Jahres konnte ich dann nach Kyoto ziehen. Hier studiere ich jetzt Management. Andere Studierende hatten Stipendien vom Militär und wollten das nicht mehr annehmen. Diejenigen, die es trotzdem angenommen haben, wurden von der Demokratiebewegung sehr laut kritisiert. Es hat viel Streit gegeben. Es ist alles sehr schwierig heutzutage. Ein Studium im Ausland ist in Myanmar mittlerweile zum typischsten Ausweg derer geworden, die Möglichkeiten haben. Entweder mit guten Noten oder genügend Geld. Aber nicht alle, die hätten gehen können, haben das weitergesucht. Zum Beispiel eine 23-jährige Studentin aus dem nördlichen Bundesstaat Kachin, die sich in der Öffentlichkeit Token nennt. Es macht mich alles nur traurig. Die meisten meiner Freunde konnten seit 2 Jahren nicht an die Uni. Viele von uns sind depressiv geworden. Ich auch. Aber ich glaube, jetzt abzuhauen, wäre egoistisch. Wir müssen uns hier helfen und irgendwie positiv bleiben. Die meisten jungen Menschen sind gegen den Putsch und für die Alternativregierung, die sich im Untergrund auf Basis des vorigen Wahlergebnisses organisiert hat. Vor einigen Monaten hat sie sich bewaffnet, um sich gegen das Militär zu wehren. Viele von Tokens Freunden könnten daher nicht einmal mehr studieren, wenn die Unis wieder offen wären. Sie dienen jetzt an der Waffe. Ich habe ein Stipendium von meiner Uni, das wird auch weiter ausgezahlt. So kann ich mein Leben finanzieren. Und durch Nebenjobs unterstütze ich die Aktivitäten der Demokratiebewegung. So machen es auch viele der Studierenden im Ausland, die dort viel mehr Geld verdienen können als wir hier. Sagt Token. Von Anfang an haben die Studierenden zur treibenden Kraft der Demokratiebewegung gegen den Militärputsch gehört. Nur droht die junge Generation vor lauter politischem Eifer auch unter die Räder zu kommen. Denn selbst wenn die Lehranstalten irgendwann wieder öffnen sollten, dürfte es akut an Personal mangeln. Tausende Lehrkräfte und Universitätsmitarbeitende sind über das vergangene Jahr vom Militär verhaftet worden. Eine neu gegründete Institution, bei der sich auch Token eingeschrieben hat, gibt Hoffnung. Eine Plattform namens Spring University, die mittlerweile auch mit der Columbia University in New York kooperiert. Es ist eine große Online-Uni geworden. Viele Lehrende aus dem In- und Ausland beteiligen sich und bieten verschiedene Kurse an. Ich studiere Regionalstudien für den pazifischen Raum und lerne gerade über die Beziehungen zwischen Myanmar und China. Die Spring University ist in den letzten Monaten auf rund 2000 Studierende angewachsen, macht ihren Unterricht meist über Zoom. Allerdings ist dies auch ein Problem. Nur in den urbanen Regionen des Landes haben die meisten Menschen einen Internetzugang, der seit dem Putsch ohnehin weniger zuverlässig geworden ist. Und das Militär hat zuletzt auch noch die Preise erhöht.
Von Myanmar jetzt nach Polen. Dort sorgt die regierende Peace-Partei ja immer wieder mit konservativen Reformen für ein anderes Lernen, einen anderen Geist an den Schulen. Toleranz und Lebensvielfalt sollen jetzt aber nochmal durch ein neues Gesetz weiter eingeschränkt werden und die Kontrolle größer geschrieben werden. Jan Palukat mit einem Stimmungsbericht.
Barbara Nowak, Leiterin der Schulaufsicht in der Woiwodschaft Kleinpolen, fällt immer wieder durch gesellschaftspolitisch eher stramm konservative Wortmeldungen auf. Besonders scharf äußert sie sich über die LGBT-Bewegung sexueller Minderheiten unter dem Zeichen der Regenbogenflagge. Bei einem Rosenkranzgebet in der Woiwodschaftshauptstadt Krakau meinte sie: Wir waren heute auf dem Markt Zeuge eines Zusammenstoßes zweier Zivilisationen. Auf der einen Seite die lateinisch-christliche Zivilisation, auf der anderen Seite die Anhänger der Neobarbarei. Offenen Herzens laden wir alle ein, die sich unter diesem bunten Lappen versammeln, zu uns zu kommen. Es geht darum zu fühlen, dass wir Polen sind. Polen soll bestehen, die Welt soll bestehen, das Christentum soll bestehen. Es darf nicht sein, dass das alles zu Ende geht. Schon lange ist auch der in Warschau regierenden Peace-Partei ein Dorn im Auge. Dass an polnischen Schulen im Rahmen freiwilliger Veranstaltungen Inhalte besprochen werden, die nicht zur Parteilinie passen. Etwa Toleranztage unter Beteiligung der Regenbogenbewegung veranstaltet werden. Das alles auf freiwilliger Basis und in Absprache mit den Lokalregierungen, die oft viel liberaler sind als die Peace-Zentralmacht. Doch dem will ein nach dem Bildungsminister benanntes Lex Czarnek nun einen Riegel vorschieben. Im Kern erlaubt es der Schulaufsicht, Schuldirektoren zu sanktionieren, wenn sie unerwünschte Inhalte an ihren Schulen zulassen. Minister Czarnek: In der Schule besteht die Aufgabe der Schulbehörde als Organ der pädagogischen Aufsicht darin, zu kontrollieren, welche Inhalte Kinder mitgeteilt bekommen. Wenn man den Kindern etwas ohne Aufsicht beibringen will, mag das an einem anderen Ort geschehen, aber nicht in der Schule. Und selbstverständlich sind Regenbogenwochen etwas, das in der Schule nicht veranstaltet werden sollte. Wie bei anderen Peace-Reformen auch, äußerten sich die meisten Fachverbände und Bildungsexperten kritisch. Juristen erinnern an die rechtlich zugesicherte Autonomie der Schulen. Unter Lehrerinnen und Lehrern aber gebe es schon jetzt eine große Verunsicherung, etwa gegen das Gesetz Stellung zu beziehen, das bereits die erste Parlamentshürde passiert hat, sagt die Lehrerin Anna Schmidt-Fietsch, die sich indes selbst an der Protestbewegung Freie Schulen, Freie Menschen, Freies Polen beteiligt. Es geht bei der Systemveränderung darum, alles unter Kontrolle zu bringen, damit die Lehrer keine Initiative ergreifen, wie es jetzt häufig in Zusammenarbeit mit den Kommunen geschieht. Ich kenne kein Beispiel für Situationen, bei denen an Schulen etwas geschehen wäre, was die Eltern nicht akzeptierten. Denn nach geltendem Recht muss alles, was von außen in die Schulen kommt, von den Eltern genehmigt werden. Eine effiziente staatliche Aufsicht sei ganz normal, beschwichtigt der Minister. Das Gesetz werde zu Unrecht verteufelt. Im Justizministerium wird bereits an einer weiteren Verschärfung gearbeitet, die Schulleiter bis zu 8 Jahren Haft einbringen könnte, sollten sie ihr Amt, wie es heißt, missbrauchen und damit Kindern Schäden zufügen. Indes scheint die größte Hürde für die neuerliche Peace-Reform der Schulen Staatspräsident Andrzej Duda zu sein. Auffallend war jedenfalls, dass sich die meist eher im Hintergrund agierende erste Dame des Landes einschaltete und sich aufsehenerregenderweise mit Vertreterinnen der Opposition traf. Das bot Anlass zu allerhand Spekulationen, denn Agata Kornhauser-Duda ist selbst Pädagogin.
Und das war Campus und Karriere für heute mit Kate Malaike am Mikrofon. Die Kollegen übernehmen gleich nach den Nachrichten zu Themen aus Kunst und Pop zu Corso. Die neue Doku-Serie Rottet die Bestien aus ist dann ein Thema.